uns im Büro hängt ein Cartoon von Snoopy. Charlie Brown ist ja immer so ein bisschen depressiv veranlagt. Man sagt, Snoopy, eines Tages werden wir alle sterben. Und Snoopy sagt daraufhin, ja, das stimmt, aber an allen anderen Tagen nicht. Und das lernt man als Klinikseelsorger sehr deutlich. Heute gehört Seelsorge im Kontext von Spiritual Care zum erweiterten Behandlungsteam. Das heißt, die Seelsorge ist nicht mehr als Beiboot daneben, sondern als Teil des großen Tankers. Ich erlebe ganz, ganz selten jemanden, der grundsätzlich uns ablehnt, weil wir von Kirche kommen. Wir erleben häufig eher offene Gesichter, Menschen, die dankbar sind, dass wir kommen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kannst du glauben, dem Podcast des Bistums Münster. Ich bin Ann-Christine Ladermann und heute geht es bei uns um ein Thema, mit dem vielleicht viele erst im Ernstfall in Berührung kommen: die Klinikseelsorge. Denn die Seelsorge hier am Universitätsklinikum in Münster, die gibt es in diesem Jahr schon seit 100 Jahren. Aber was bedeutet es eigentlich, als Seelsorgerin oder Seelsorger im größten Krankenhaus Münsters Menschen zu begleiten? Patientinnen und Patienten, Angehörige und auch Mitarbeitende. Dr. Leo Wittenbecher ist der leitende Klinikenpfarrer hier am UKM. Er nimmt uns jetzt mit hinein in den Wandel von Klinikseelsorge, in Begegnungen voller Fragen nach Hoffnung, Angst und Sinn und in eine Arbeit, die heute längst Teil des medizinischen Behandlungsteams ist. Herr Dr. Wittenbecher, herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute hier sind.
Hallo, danke für die Einladung.
Bevor wir gleich über 100 Jahre Geschichte sprechen, möchte ich gern erstmal so ein bisschen mit hineingenommen werden in Ihren Beruf, in Ihre Aufgabe. Können Sie mal so einen Einblick geben, wie Ihr Alltag als Klinikseelsorger aussieht, wenn es den überhaupt gibt?
Genau, der ist nämlich immer anders. Das ist das Einzige, was kontinuierlich ist. Ein Tag ist im Grunde nur ganz schwer planbar. Wenn das Telefon klingelt, hören, was ist dran, entscheiden, wie reagieren wir. Besondere Situationen halten sich ja nicht an Arbeitszeiten. Wir hatten immer schon am UKM einen Rufdienst, 24 Stunden, von 7 Uhr morgens bis 7 Uhr nächsten Morgen. Wir haben jetzt seit dem 1. September eine Veränderung. Und zwar haben wir uns mit den katholischen Teams der Stadt zusammengetan und haben jetzt einen Rufverbund gegründet, in dem auch die Einrichtungen Franziskushospital, Clemenshospital, Raphaelsklinik und Herz-Jesu-Krankenhaus mitbeteiligt sind. Und wir machen jetzt quasi immer einen gemeinsamen Rufdienst. Das heißt, einer der Kollegen ist im Dienst. Im UKM wird dieser Dienst ergänzt durch zwei evangelische Klinikseelsorger, die im Haus arbeiten. Und das ist für uns ganz besonders wichtig, um dann da zu sein, wenn wir gebraucht werden. Krankheit, Tod, Unfälle geht ja nicht von 9 bis 16 Uhr. Das ist eben zu jeder Zeit möglich. Und unser Anliegen ist, dann präsent zu sein, wenn wir gebraucht werden. Das ist unsere große Chance.
Das heißt, Sie werden gerufen und gehen dann gezielt zu Patientinnen und Patienten.
Ja, genau. Wir haben die einzelnen Stationen verteilt oder die verschiedenen Aufgabenbereiche auch im Kontext von mitarbeitenden Seelsorge oder auch andere Aufgaben, wie zum Beispiel Mitarbeiter im Ethikkomitee, in der Lehre, im Unterricht, in den verschiedenen Bereichen. Daneben haben wir einen Rufdienst. Der geht immer von morgens 7 Uhr bis zum nächsten Tag 7 Uhr, den wir jetzt neuerdings auch mit den Kolleginnen und Kollegen der anderen Krankenhäuser katholischerseits abdecken.
Das heißt, Sie gehen zum einen gezielt zu Patientinnen und Patienten, wenn sie gerufen werden, wenn also Bedarf da ist, ja, wenn Nachfrage besteht. Suchen Sie auch auf? Sind Sie einfach präsent? Gehen Sie über die Station, die Zimmer?
Ich persönlich bin für die Palliativstation zuständig. Ich schaue, dass ich mit jedem neuen Patienten einen Erstkontakt herstelle, unsere Angebote vorstelle und dann schauen wir, was sich dann entwickelt. Bei so vielen Patienten, Patientinnen können wir das nicht flächendeckend gewährleisten. Das wäre viel zu viel in so einer großen Klinik.
Ja, das UKM ist natürlich auch das größte Krankenhaus hier in Münster.
Neben den Patientinnen und Patienten gibt es ja auch die Angehörigen. Das ist ja eine ganz große Zielgruppe von uns und wir werden nicht jeden erreichen.
Okay, das heißt, Sie sind als Krankenhausseelsorger auch für die Angehörigen da, auch für die Mitarbeitenden, glaube ich. Ne? Das sind nicht nur die Patientinnen und Patienten.
Im Grunde drei klassische Zielgruppen, Patientinnen und Patienten, deren Angehörige und die Mitarbeitenden.
Wenn jetzt Bedarf besteht und Sie gerufen werden, zum Beispiel innerhalb des Rufdienstes, was sind so die Erwartungen, die Fragen, die Anliegen von Menschen, die einen Krankenhausseelsorger, eine Krankenhausseelsorgerin sprechen wollen?
Das sind wiederum ganz unterschiedliche Situationen. Da kann etwa die Situation sein, jemand bekommt eine Infauste, also eine schlechte Prognose. Man merkt, dass es sich schwer tut, das zu verarbeiten. Oder man merkt irgendwie im Pflegebereich, da ist jemand, der hat irgendwie ein Thema, das ihm auf der Seele brennt und darüber wäre es sicher mal gut zu sprechen. Dann verständigen uns die Kollegen, wir bieten das an und schauen, was ist jetzt dran. Das Gleiche gilt aber auch, wenn jemand verstirbt, dass wir versuchen, einen Raum zu schaffen, wie auch Menschen sich dann von dem Verstorbenen verabschieden können.
Wie sind Sie selbst zur Klinikseelsorge gekommen? Welche Erfahrungen haben Sie da? Gab es irgendwie vielleicht ein Schlüsselerlebnis, das Ihnen gezeigt hat, das könnte ein Bereich für mich sein, das kann ich?
Zum einen fand ich den Bereich in der Klinik immer schon interessant, auch dann insbesondere im Hinblick auf den Bereich Medizinethik. Ich habe früher an der Uni Trier gearbeitet, da in Ethik promoviert und da gab es dann verschiedene Kontaktpunkte, wo ich dachte, Mensch, so medizinische Ethik, das ist ein ganz spannendes und total relevantes Feld. Da könnte ich mich irgendwie mit einbringen. Hatte dann noch eine pastoralpsychologische Zusatzausbildung als Berater, sodass sich das dann nahegelegt hat, in diesen Bereich einzusteigen.
Dieses Jubiläum, was ja auch einer der Anlässe für diese Podcast-Folge ist, lädt natürlich auch so zum Blick zurück ein. 100 Jahre Seelsorge am UKM. Sie können natürlich auch nicht auf die Anfänge zurückgucken, dafür ist das viel zu lange her. Aber wenn Sie so die frühere Zeit mit der heutigen vergleichen, wo merken Sie am deutlichsten, dass sich Seelsorge verändert hat?
Sagen wir, die klassische Krankenhausseelsorge, wie wir sie heute kennen, gab es natürlich vor 100 Jahren nicht. Deswegen sagen wir ja auch, wir feiern 100 Jahre Seelsorge im Krankenhaus. Krankenhausseelsorge als eine spezifische Profession gibt es seit den 70er, 80er Jahren. Mit der Entwicklung der Pastoralpsychologie hat man dann Standards entwickelt. Nach welchen Standards arbeitet Krankenhausseelsorge? Wie ist das aufgebaut? Vor 100 Jahren ging es vor allem dann darum, Menschen mit religiösen Riten zu begleiten, bei der Geburt die Taufe, im Hinblick auf das Sterben die letzte Ölung, wie damals das Sakrament der Krankensalbung hieß. Dann gab es im Grunde in den 70er, 80er Jahren hin die Professionalisierung im Hinblick auf Gesprächsführung und seit einigen Jahren haben wir durch die Entwicklung im Bereich Spiritual Care einen wirklichen Paradigmenwechsel. Heute gehört Seelsorge im Kontext von Spiritual Care zum erweiterten Behandlungsteam. Das heißt, die Seelsorge ist nicht mehr als Beiboot daneben, sondern als Teil des großen Tankers. Wir sind Teil der Behandlungsteams mit unseren Angeboten, sind so vernetzt, nicht mehr so nebenbei, wie das früher praktisch war. Da war auch Seelsorge immer garantiert. Wir haben auch in Nordrhein-Westfalen im Krankenhausgestaltungsgesetz die Krankenhausseelsorge als Möglichkeit verankert. Aber immer mehr so quasi als eine Begleitung neben der Behandlung mit Spiritual Care. Und da hat die Seelsorge den Auftrag der spezialisierten Spiritual Care, ist Seelsorge Teil des Teams, Teil der Institution. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, der auch den Kriterien der WHO entspricht, also der Weltgesundheitsorganisation, die das Gesundheits- und Krankheitsverständnis von Cicely Saunders aufgegriffen hat, der Begründerin der Hospizbewegung, die mit dem Konzept Total Pain eben die spirituelle Dimension als eine der vier Dimensionen neben der physischen, der psychischen und der sozialen Dimension fest im Gesundheits- und Krankheitsverständnis verankert.
Also im Prinzip kann man sagen, weg von dem fast ausschließlich oder überwiegend Sakramente spenden hin zum auch diesem ganzheitlichen Begriff, oder?
Ja, das ist ein wesentlicher Aspekt, aber auch die interdisziplinäre Arbeit.
Ja. Ja,
also das sind zwei Dinge. Also das andere, so den Fokus auf Gesprächsführung, Begleitung, den gibt es ja schon lange, aber eben nochmal verstärkt im interdisziplinären Team. Das ist natürlich auch nicht vom Himmel gefallen, aber dieses Konzept hat sich dann entwickelt. Es gab eine Zeit, da hat man Seelsorge und Spiritual Care stark voneinander abgegrenzt, eher als Konkurrenz verstanden. Meines Erachtens eines der großen Missverständnisse. Und wir haben heute eben eine ganz gute Situation, dass wir Seelsorge als spezialisierte Spiritual Care verstehen und somit eine unwahrscheinlich große Chance haben, interdisziplinär mit Menschen zusammenzuarbeiten und so auch unseren Dienst eigentlich gut ausüben zu können.
Nochmal ganz konkret, wie funktioniert das? Gibt es regelmäßig wöchentliche, tägliche Austauschrunden? Werden Fälle besprochen? Wie ist das ganz konkret?
Grundsätzlich ist es erstmal so, dass ich, wenn ich auf die Station komme, mal Kontakt mit dem Personal aufnehme. Was ist jetzt, was habt ihr eine Idee, wo ich hingehen könnte? Hat jemand von sich aus Bedarf angemeldet? So zwischen Tür und Angel. Daneben gibt es auch noch feste Sitzungen in der Woche, wo Patientinnen und Patienten besprochen werden, mit denen wir auch in Kontakt sind. Das wissen die Patienten auch, dass wir uns damit einbringen, dass wir praktisch alle an einem Strang ziehen und die Behandlung gut miteinander abstimmen. Da haben wir in der Palliativstation immer donnerstags eine Stunde, wo die Patientinnen und Patienten besprochen werden. Eben aus diesen vier Dimensionen heraus, welche sozialen Themen stehen an, welche psychologischen Themen stehen an, welche spirituellen und wie sieht es jetzt gerade im Hinblick auf medizinische Behandlung und Pflege aus.
Spiritual Care ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Das ist ja auch tatsächlich eine Zusatzbezeichnung, die seit, ja, ich glaube, gut einem Jahr ganz offiziell auch den Titel Seelsorge am UKM ergänzt. Ne? Das gehört also sozusagen dazu.
Ja, genau. Wir nennen uns jetzt Spiritual Care / Seelsorge.
Interdisziplinär, wie sieht das denn ganz konkret dann im Alltag aus?
Ganz konkret bedeutet das, dass wir eben in den Besprechungen immer wieder die spirituelle Dimension einer Krankheit eines Menschen mit einbringen. Neben der psychischen, der sozialen, der medizinischen gibt es eben immer auch Aspekte, wo die Fragen berührt sind, die wir so landläufig als Warum-Fragen bezeichnen. Warum habe ich jetzt diese Krankheit? Warum stirbt meine Tochter nicht ich? Ich bin doch jetzt eigentlich an der Reihe. Das sind alles Fragen, die mit dem Bereich Spiritual Care zu tun haben. Eben die Frage, aus welcher Quelle heraus gestaltet der Mensch sein Leben? Das sind Fragen, mit denen wir uns befassen, Fragen, mit denen wir uns dann mit den Patientinnen und Patienten und Angehörigen auf den Weg machen und schauen, welche Antwort findet ein Mensch da für sich. Wir haben also nicht den Koffer der Wahrheit dabei, sondern wir versuchen zu schauen, wie können wir im Gespräch, auch vielleicht in Riten schauen, Wege eröffnen, wie Menschen an diese Quelle rühren können und so einen Zugang zur inneren Heilung finden.
Sie haben da ganz passend auch mal zu gesagt, es geht nicht darum, schnelle Antworten zu finden, schnelle Antworten zu geben, sondern manchmal gemeinsam die, so haben Sie es genannt, die Würde der Untröstlichkeit auszuhalten.
Genau, das ist ein Begriff, den Erhard Weyer, früher Klinikpfarrer in Mainz, sehr stark gemacht hat. Wir sind in dem Krankenhaus, in so einer großen Universitätsklinik, immer wieder in einem unwahrscheinlichen Tempo unterwegs. Da gibt es ständig neue Parameter, neue Untersuchungen, neue Erkenntnisse. Und da auch den Menschen mal Raum zu lassen für die eigene Untröstlichkeit. Da brauchen sie gar keine Antwort zu geben, da brauchen sie nur einen Raum zu eröffnen. Ja, dann einfach mal da sein, das mit aushalten. Worte helfen da oft weniger als Schweigen.
Ja, man merkt so schon, dass das ein Gedankenanstoß ist. Man muss über dieses Wort allein mal nachdenken, ja, Untröstlichkeit. Genau, ja. Und dann,
es ist eben nicht jeder Topf hat einen Deckel.
Hinzu kommt, dass ja viele Menschen heute auch gar nicht mehr, ich nenne es mal, religiös gebunden sind. Wie begleiten Sie denn Patientinnen und Patienten, die gar keinen kirchlichen Hintergrund haben?
Wir sind grundsätzlich erstmal für alle Menschen da. Gleich welcher religiöser Hintergrund da ist, gleich welche Konfession. Früher war es ja so, da war Spiritualität eine Untergruppe sozusagen von Religion. Also während man, sagen wir mal, im Westmünsterland zum Heiligen Geist gebetet hat, haben Mönche in Gerlewe das Pneuma angebetet. Ja, also das waren spirituelle Menschen. Ja. Ja, also so eine Hochform von Religion. Ja. Heute ist das genau umgekehrt. Heute ist Religion eine Unterform von Spiritualität, eine Form verfasster Spiritualität mit einer gemeinsamen Grundlage, etwa der Heiligen Schrift, dem Sakramentenverständnis und auch Riten, die miteinander verbinden. Ja, das ist praktisch eine Art verfasster Spiritualität, die Religion. Aber Spiritualität ist viel weiter, ist eben all das, wo eben der Mensch sich auf den Weg macht und schaut, aus welchen Quellen heraus gestalte ich mein Leben? Und dann gilt es, dieses Geheimnis des Lebens, mit diesem Geheimnis des Lebens irgendwie in Berührung zu kommen. Und da gibt es eben keine Patentantworten, da geht es einfach sensibel achten, wo kann ich da jetzt Resonanz geben als Seelsorgerin und Seelsorger.
Das ist, glaube ich, auch eine Beobachtung, die jeder machen kann, dass die allermeisten Menschen sind irgendwie auf der Suche nach etwas. Vielleicht lehnen sie die Institution Kirche oder so ab, aber sie sind trotzdem auf der Suche und gerade auch Spiritualität ist ja was ganz Modernes, auch heute noch, ne, was genau. Ganz Aktuelles. Ja.
Ich würde sagen, damit begeben wir uns auch ganz originär auf den Weg Jesu, der ja jetzt wirklich erstmal fragt, was willst du, dass ich dir tue? So fragt Jesus den Blinden an der Pforte bei Jericho, Bartimäus, die Erzählung von Bartimäus. Was willst du, dass ich dir tue? Das ist so eine Grundhaltung der Klinikseelsorge.
Ist es trotzdem manchmal so, wenn man eine etwas aufsuchende Seelsorge betreibt, dass man auch mal Ablehnung noch erfährt? Dass man sagt, ich komme von der Klinikseelsorge und Leute sagen, oh nee, danke, brauche ich gar nicht?
Das gibt's, aber das ist viel seltener, als man so meint. Weil in den Lebenssituationen, in denen man da ist, sich manche Dinge auch relativieren. Da ist man froh, dass jemand kommt.
Ja. Okay.
Ich erlebe ganz, ganz selten jemand, der grundsätzlich uns ablehnt, weil wir von Kirche kommen. Wir erleben häufig eher offene Gesichter, Menschen, die dankbar sind, dass wir kommen, weil wir eben mit auf den Weg machen. Ganz, ganz wichtig dabei ist eben auch eine Offenheit auszustrahlen und nicht mit engen Vorstellungen Vorschriften zu machen oder vorschnell Tipps geben. Hier bewahrheitet sich wieder der alte Grundsatz, auch Ratschläge sind Schläge.
Ich glaube, die Offenheit ist auch ganz wichtig, damit überhaupt Gespräche entstehen können und vielleicht auch Themen auf den Tisch kommen, wie Ängste, die wahrscheinlich ganz viele Menschen haben, die dort sind.
Das hat Raum, was die Menschen mitbringen.
Ich könnte mir vorstellen, Angst ist ein Thema, was oft vorkommt. Hoffnung, ich weiß nicht, auch Schuld sind solche Sachen,
Schuld
die auch...
Schuld ist ein großes Thema, natürlich. Mhm. Viele Menschen erleben in dieser Situation Unklarheiten nochmal ganz stark. Situationen von Streit, von Ungelöstem.
Das sind, denke ich mal, sehr oft sehr intensive Momente und Gespräche auch. Vielleicht bleiben wir noch kurz bei solchen besonderen Erfahrungen, weil Seelsorge ist ja auch nicht nur Gespräch. Ich weiß zum Beispiel, dass Sie mit Ihrem Team mal eine Weihnachtsfeier für eine schwerkranke Mutter organisiert haben, der drohte, dass sie das Weihnachtsfest mit ihren Kindern nicht mehr erleben kann. Da haben Sie das möglich gemacht. Und das
ja, die Familie hatte immer wieder den Brauch, alle Jahre den Brauch, Weihnachten an einem, also miteinander den Advent zu feiern. Und da war irgendwie absehbar in einer Phase, oh, das wird vielleicht mit Weihnachten nichts mehr werden. Wir haben ja die Räume auf dem Titakuri-Campus, die dazu da sind, dass sie auch von Patientinnen und Patienten und von Angehörigen genutzt werden. Und das war eine sehr intensive Feier.
Also auch das ist Klinikseelsorge.
Ja, Seelsorge ist Gespräch, aber Seelsorge ist viel, viel mehr als Gespräch. Ja. Räume öffnen. Das ist ja auch unser Auftrag als Kirche, Räume zu gestalten, in unserer Gesellschaft einfach neue Räume zu erschließen, um mit lebensrelevanten Themen, mit dem, was Leben uns mitgibt, uns auf den Weg zu machen.
Das zeigt, oder ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie nah Seelsorge da am Menschen dran ist. Das ist ja so der Kern natürlich von Seelsorge. Und Sie haben gerade gesagt, Sie sind für die Palliativstation zuständig. Das ist natürlich auch eine Station, wo ganz viele Menschen am Ende ihres Lebens stehen, ganz viele Patientinnen und Patienten und die letzte Lebensphase sozusagen erleben. Wie sind Sie da auch als Krankenhaus, als Klinikseelsorge für die Ärztinnen und Ärzte, für das Pflegepersonal da?
Ja, zum einen ist Palliativstation nicht eine Sterbestation. Mhm. Viele Patientinnen und Patienten werden auch wieder entlassen. Das ist uns auch sehr wichtig, dass wir nicht eine Sterbestation sind, sondern das ist eine Form der Behandlung. Wenn Heilung nicht mehr möglich ist, ist noch viel möglich. Mhm. Eben die palliative Behandlung. Wir haben natürlich auch Fälle, die eine Station, die Kolleginnen und Kollegen sehr belasten. Dann haben wir den Brauch, dass wir dann auch nochmal im Nachgang reflektieren, was war besonders an diesem Menschen. Und vielleicht auch die Frage, was brauche ich, um den jetzt loslassen zu können. Da haben wir dann so eine Runde, da kann jeder und jede seinen Eindruck sagen und wir schauen, was braucht es jetzt. Einfach auch da wieder Raum öffnen, Raum ermöglichen, um miteinander ins Gespräch zu kommen über das, was jetzt gerade relevant ist.
Sie sind Klinikseelsorger, aber erleben in diesem Zuge ja auch ganz, ganz viele, vielleicht auch belastende Situationen. Wie gehen Sie selbst damit um? Haben Sie irgendwelche Rituale oder irgendwie einen Weg, um das auch auszuhalten, was Sie zum Beispiel tagtäglich erleben?
Dafür ist eine Supervision sehr wichtig, auch Austausch mit Freunden, eine gute Hobby, Freizeitkultur ist wichtig, zu wissen, wann habe ich Dienst, wann habe ich auch keinen Dienst. Urlaub, für mich persönlich auch Wandern, ist da wichtig. Einfach einen guten Ausgleich zu finden im Leben.
Das ist wahrscheinlich wirklich wichtig, gerade bei den Themen.
Bei uns im Büro hängt ein Cartoon von Snoopy. Da steht drauf, Snoopy und Charlie Brown sitzen da am Wasser. Charlie Brown ist ja immer so ein bisschen depressiv veranlagt und der schaut dann aufs Wasser und sagt, Snoopy, eines Tages werden wir alle sterben. Und Snoopy sagt daraufhin, ja, das stimmt, aber an allen anderen Tagen nicht.
Ah, ja.
Und das lernt man als Klinikseelsorger sehr deutlich. Mhm. Auch da zu gucken, wo habe ich im eigenen Leben denn meine Haltepunkte und Punkte, wo ich sage, Mensch, das ist für mich jetzt auch einfach wichtig.
Wir haben gerade schon aufs Team geschaut und das ist vielleicht auch so ein Punkt, wo man nochmal auf die nächste Generation schauen kann. Denn es gibt ein Projekt, das angesiedelt ist bei der Klinikseelsorge mit Studierenden. Was ist das für ein Projekt?
Wir sind ja vor einigen Jahren aus dem alten Pfarrhaus am UKM mit der Klinikenkirche Maria der Heil der Kranken auf die andere Seite des Campus gezogen, zum Titacuri-Campus, das Bistum ein Wohnprojekt für Studierende gebaut hat. Wir haben ungefähr 220 Studierende aller möglichen Fachrichtungen, die dort wohnen. Und etwa 20 dieser Studierenden engagieren sich bei uns als freiwillig Engagierte in der Klinikseelsorge in verschiedenen Bereichen. Zum einen in der onkologischen Tagesklinik mit einem Kaffeeangebot, dann auf den Kinderstationen oder im Besuchsdienst auf den Stationen. Das ist eine ganz, ganz interessante Entwicklung, wo wir merken, Mensch, da ist eigentlich eine Win-Win-Situation. Die Patientinnen und Patienten, die Angehörigen haben was davon, aber auch die Studierenden. Mhm. Die merken plötzlich, oh, das Leben besteht doch noch aus mehr.
Mhm.
Auf der onkologischen Tagesklinik zum Beispiel, da kommen Menschen, die eine Chemotherapie bekommen. Da ist immer eine sehr angespannte Situation. Die haben Blutabnahme, wie ist jetzt der Wert, kriege ich die Chemo oder nicht? Und da einfach ein freundliches Gesicht, das einfach mal sagt, kann ich Ihnen einen Kaffee bringen?
Mhm.
Und ich habe ein paar Minuten Zeit, wenn Sie möchten, können wir uns unterhalten. Da kommen die Studierenden ja mit Menschen in Kontakt, mit denen kämen die niemals in Kontakt. Und da machen wir wirklich ganz interessante Erfahrungen. Dreimal im Semester macht dann jeder dieser Studierenden, nimmt an einer Reflexionsgruppe teil. Und das sind immer wieder ganz wirkliche Highlights, zu merken, Mensch, da entwickeln die sich und machen plötzlich Erfahrungen, die haben sie vor 3 Monaten noch nicht gemacht und trauen sich jetzt mal was in einem Gespräch, was sie sich vor 3 Monaten nicht getraut hätten.
Das glaube ich sofort, dass das wirklich eine Win-Win-Situation ist, also ein total tolles Projekt. Wie ist das denn mit Medizinstudierenden? Hat da das Thema Seelsorge oder jetzt eben Spiritual Care auch einen Platz?
Ja, wir sind gerade ganz aktuell dabei, ein Format zu entwickeln, ein Wahlpflichtfach, das Studierende angeregt haben, Spiritual Care. Was ist eigentlich die Quelle, aus der ich heraus mein Leben gestalte? Spiritual Care ist ja eben ein fester Bestandteil inzwischen auch der Behandlung. Die Voraussetzung dafür, sich mit anderen Menschen darüber zu unterhalten, was denn deren Quelle ist, ist die Voraussetzung, erstmal meine eigene Quelle zu finden. Und da gibt es so gerade die Überlegungen, haben jetzt vorgestern noch zusammengesessen und den ersten Schritt zum Curriculum entwickelt, eine junge Medizinstudentin und ein Assistenzarzt, die das auf den Weg bringen wollen. Was könnte das denn sein? Wir wollen jetzt nächstes Jahr mal 3 Tage irgendwo uns auf den Weg machen und da praktisch mal so mit Übungen zu schauen, was ist denn meine Quelle? Was ist denn das Geheimnis meines Lebens? Und daraus sozusagen Kompetenz zu entwickeln, dann mit anderen darüber ins Gespräch zu kommen, was denn deren Quelle ist.
Mhm.
Eine Sensibilität dafür zu entwickeln, was es braucht, um neben einem guten Mediziner auch noch guter Arzt, gute Ärztin zu sein.
Das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges. Ja. Ja.
Hat mich total gefreut, als die auf uns zukamen. Könnt ihr euch vorstellen, da mitzumachen. Wichtig, das ist auch nicht nur jetzt für Mediziner gedacht. Das soll auch offen sein für Theologen, auch der verschiedenen Konfessionen und auch für Psychologen und Sozialarbeitende.
Okay.
Auch da interdisziplinär. Das ist im Grunde das Zauberwort der künftigen Entwicklung, ist interdisziplinär. Das geht nur noch zusammen, indem man die verschiedenen Facetten des Menschseins von Anfang an zusammenbindet und schaut, wir brauchen einen ganzheitlichen Blick.
Das ist eigentlich auch schon die Antwort wahrscheinlich auf die Frage, wenn man einen Blick in die Zukunft wirft und ich Sie fragen würde, was meinen Sie, wie sich Seelsorge verändert in der Gesellschaft, auch in einer Gesellschaft, in der Religion nicht mehr so selbstverständlich ist?
Wichtig ist schon mal, dass sich verändert, dass wir als Kirche tatsächlich einen Perspektivwechsel wagen. Dass wir nicht nur sehr so binnenkirchlich orientiert denken, auch nicht so sehr binnenkirchlich unsere Strukturen weiterentwickeln, sondern dass wir schauen, wie ist denn die Situation vor Ort, wohin wir gesandt sind, dass wir mehr die Logik der Einrichtung verstehen, in der wir arbeiten. Themen, die uns als Bistum betreffen, die uns interessieren und umtreiben, sind nicht unbedingt die Themen, die in diesen Institutionen bei den Menschen relevant sind. Und das ist, glaube ich, eine wirkliche Herausforderung, die wir als Kirche im Bistum Münster lernen sollten und können, und ich nehme auch wahr, dass wir es tun, da wirklich einen Perspektivwechsel zu vollziehen. Das ist übrigens typisch jesuanisch.
Und das ist die Herausforderung, von der man in den nächsten Jahren steht.
Die wird uns gelingen müssen. Und es wird uns weiterhin gelingen müssen, dass wir uns nicht mit unseren Themen beschäftigen, sondern mit den Themen, die die Menschen mitbringen. Und dass wir nicht Antworten auf Fragen geben, die lange keiner mehr hat.
Ja.
Sondern dass wir uns die Fragen anhören und dann schauen, wie kriegen wir denn eine Antwort hin, die mit unserer Botschaft kompatibel ist, die auch gleichzeitig die Situation aber so berücksichtigt, dass wir nicht praktisch die Besserwisser sind, sondern mit auf die Suche gehen.
Das ist eine große Herausforderung.
Das ist
aber
die Herausforderung.
Genau,
wenn uns das gelingt, und ich glaube, wir haben sehr gute Bedingungen im Bistum Münster, dass es uns gelingt. Und wir haben Gott sei Dank auch durch die Leitung, durch Bischof Felix und den früheren Generalvikar Winterkamp, gute Voraussetzungen und Möglichkeiten, in diesem Feld tätig zu sein.
Zum Jubiläum haben Sie das Motto gewählt, mittendrin dem Leben auf der Spur. Warum?
Mittendrin eben, um deutlich zu machen, wir sind kein Beiboot, sondern Teil vom Tanker. Dem Leben auf der Spur, weil es eben darum geht, sich eben auf die Suche zu machen, was denn das Leben bewegt. Auf der Suche zu sein mit den Menschen, was kann denn jetzt helfen, mit dieser Situation gut umzugehen.
Ja, aber alle Situationen, die man da erlebt, gehören auch zum Leben. Ne?
Genau, die sind
mittendrin.
Ja,
das, die sind genau, Leben, genau. Herzlichen Dank, Herr Dr. Wittenbecher, für dieses Gespräch und die Einblicke in das Thema Klinikseelsorge, womit vielleicht der ein oder andere auch noch gar keine Berührungspunkte hatte. Also auch informativ, hoffen wir. Vor allem auch in die Seelsorge, wie sie heute gelebt wird. Ganz herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg. Das war Dr. Leo Wittenbecher und er hat uns einen Einblick in die Klinikseelsorge am UKM gegeben. In einer Arbeit, die weit mehr ist als Gespräche am Krankenbett. Es geht darum, Räume zu öffnen, Menschen zu begleiten, manchmal einfach nur die Stille auszuhalten. Und so dann gemeinsam dem Leben auf der Spur zu bleiben, so wie es auch das Jubiläumsmotto sagt. Ich bin Ann-Christine Ladermann. Danke fürs Zuhören. Lasst gerne ein Like für die Folge da, wenn sie euch gefallen hat. Und abonniert den Kanal. Und dann bis zum nächsten Mal.